HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Riccardo Mastrocola. Der hessische Innenminister Peter Beuth kommt nicht aus den Schlagzeilen. Weiterhin belasten den Minister Fälle von Rechtsextremismus bei der Polizei und auch der Streit zwischen der Frankfurter Eintracht und dem Innenminister wegen der Durchsuchung des Stadions vor einem wichtigen Spiel ist nicht vorbei. Erst am Dienstag hatte das Thema im Landtag für heftige Auseinandersetzungen gesorgt und jetzt wurde wieder im Landtag darüber diskutiert. Dunja Sadaki hat das verfolgt.
Die Frankfurter Eintracht sei erfolgreich, aber arg gebeutelt, sagte Günther Rudolph, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, als wortwitzige Anspielung auf Innenminister Peter Beuth von der CDU. Zum zweiten Mal in der Woche steht der Minister wegen des umstrittenen Polizeieinsatzes im Frankfurter Fußballstadion in der Kritik. Günther Rudolph warf Beuth vor, die Gefahrenlage vorab nicht genau geprüft zu haben.
Warum, Herr Innenminister Beuth, ist es nicht möglich, dass Sie zum Telefonhörer am Mittwochabend greifen, Herrn Fischer anrufen und sagen, was meinen Sie eigentlich? Wollen Sie tatsächlich, dass ein Stadion brennt? Das wäre das Normalste auf der Welt gewesen, zu sagen, Herr Fischer, wir haben beide ein Interesse daran, dass das Fußballspiel friedlich stattfindet, die Fans wieder vernünftig nach Hause kommen können. Das hätten Sie machen müssen. Das gehört auch zur Deeskalation.
Auch Linken-Chefin Janine Wissler griff Beuth hart für den Einsatz der Polizei an.
Mindestens 2 Fans erlitten schwere Verletzungen. Einer liegt mit gebrochenem Lendenwirbel noch immer im Krankenhaus. Und das nennen Sie dann auch noch angemessen, Herr Beuth, obwohl die Staatsanwaltschaft mittlerweile wegen Körperverletzungen im Amt ermittelt gegen Polizeibeamte. Und da stellen Sie sich noch am nächsten Tag hin und vor die Presse und erklären, der Einsatz sei notwendig und angemessen gewesen. Dann greifen Sie die Fans und Eintracht-Präsident Fischer auch noch an, statt sich zu entschuldigen. Das sollten Sie endlich tun für diese schweren Verletzungen, Herr Minister.
Auch die FDP kritisierte den Innenminister. Beuth habe sich auf dem Rücken der Polizei als harter Hund profilieren wollen. Die AfD attackierte die Wortwahl von Eintracht-Präsident Peter Fischer. Sie könne missverstanden oder als Aufforderung für Straftaten verstanden werden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft solle Fischers Aussagen deshalb überprüfen, so die AfD. Innenminister Peter Beuth, CDU, wies seinerseits jede Verantwortung zurück.
Zunächst einmal möchte ich Folgendes klarstellen. Ich habe den Einsatz im Frankfurter Stadion weder angeordnet, noch wusste ich überhaupt davon, meine Damen und Herren. Es gab vielmehr eine polizeiliche Lageeinschätzung, auf deren Grundlage die Polizei gehandelt hat.
Und dann legte Beuth nach.
Eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum. Dort gilt nicht das Recht des Stärkeren oder des Lautesten. Wer sich darauf nicht einlassen kann, schadet meiner Ansicht nach dem Fußball. Er schadet darüber hinaus aber eben auch dem Rechtsstaat, meine Damen und Herren.
Die Grünen präsentierten sich als treuer Koalitionspartner. Die Polizei verdiene Vertrauen, der Einsatz werde geprüft, die Deeskalation laufe bereits. Die Polizei habe über soziale Medien den Kontakt zu Fans gesucht. Ende nächster Woche finde außerdem ein Treffen zwischen Eintracht-Chef Peter Fischer und Polizeipräsident Gerhard Bereswill statt. Ob auch Innenminister Beuth sich an einem solchen Gespräch beteiligen werde, wie von der Opposition gefordert, ließ der Minister unbeantwortet.
Der Hessische Landtag hat auf Antrag von SPD, FDP und Linke über den umstrittenen Polizeieinsatz beim Eintrachtspiel letzte Woche diskutiert. In einem Prozess um Kinderpornografie sind jetzt am Limburger Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Das heißt, der Prozess ist nach etwa einem halben Jahr Verhandlung auf der Zielgeraden. Worum geht es da? 4 Männer aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg sitzen auf der Anklagebank, weil sie eine Kinderpornografie-Plattform im Netz, im sogenannten Darknet, aufgebaut und betrieben haben sollen. Die Plattform konnte im Juni 2017 abgeschaltet werden. Eigentlich wurde erwartet, dass sich die Plädoyers bis in den Abend hineinziehen, aber die Verhandlung ging dann doch ziemlich zügig zu Ende. Lisa Gessner ist unsere Reporterin in Limburg und ich habe sie gefragt, warum es so schnell ging.
Weil sich die Verteidiger kurz gefasst haben und weil auch die Staatsanwältin ihre Forderungen in prägnanten 2 Stunden vorgebracht hat. Also die Staatsanwältin sieht die Vorwürfe der Anklage alle als bestätigt an. Die Angeklagten hätten sich alle an Elysium beteiligt in unterschiedlich hohem Maße. Aber damit hätten sie sich eben alle auch schuldig gemacht des bandenmäßigen öffentlichen Zugänglichmachens, also Verbreitens kinderpornografischer Schriften. Und einer der 4, der Angeklagte aus Bayern, soll ja auch aktiv Kinder missbraucht haben. Und auch das sieht die Staatsanwältin als bewiesen an. Das heißt in Zahlen dann, dass sie Freiheitsstrafen gefordert hat zwischen 3 Jahren und 10 Monaten für das kleinste Delikt in Anführungszeichen bis hoch zu 9 Jahren mit Sicherungsverwahrung für den besagten Angeklagten aus Bayern, der eben auch aktiv missbraucht haben soll.
Du hast gesagt, die Verteidiger haben sich kurz gefasst. Was haben sie denn für ihre Mandanten gefordert?
Also Sie haben sich erstaunlich kurz gefasst. Kein Plädoyer hat länger als 20, 30 Minuten gedauert. Und Sie hatten ja auch nicht besonders viel zu erzählen, denn die Angeklagten hatten ja im Großen und Ganzen schon zu Beginn des Prozesses die Vorwürfe eingeräumt. Das heißt, die Verteidiger haben darauf verwiesen, was für die Mandanten spricht. Also, dass sie bei der Aufarbeitung geholfen hätten, dass sie reuig seien, dass sie sich helfen lassen wollen. Und konkret haben zwei Verteidiger die Strafe dann also ins Ermessen des Gerichts gestellt, also nichts Konkretes gefordert. Und zwei Verteidiger sind mit ihren Forderungen nur unwesentlich unter der Forderung der Staatsanwältin geblieben.
Vor einem Urteil dürfen sich ja auch noch mal die Angeklagten selbst äußern. Was waren denn die berühmten letzten Worte in diesem Prozess?
Also ein Angeklagter aus Baden-Württemberg, quasi der Schöpfer oder der Kopf von Elysium, der betonte noch einmal, wie leid ihm sein Handeln tue. Er war übrigens auch der einzige der vier, dem die Staatsanwältin die Reue tatsächlich abgenommen hat. Zwei weitere Angeklagte aus Baden-Württemberg und Hessen haben ebenfalls noch mal betont, dass es ihnen leid tue und dass sie im realen Leben niemals ein Kind anfassen würden. Und der Angeklagte aus Bayern, dessen letztes Wort hat eine gute halbe Stunde gedauert. Dabei ist er regelrecht im Selbstmitleid zerflossen. Aber was mir da besonders hängen geblieben ist, ist, dass der Mann immer nur gesagt hat, dass der Missbrauch nicht hätte passieren dürfen, dass es falsch gewesen sei, aber er hat nicht einmal gesagt, dass es ihm leid tut. Und was das Gericht aus diesen letzten Worten jetzt mitnehmen wird, das haben wir dann nächste Woche Donnerstag, dann wird das Urteil verkündet.
Am Limburger Landgericht sind die Plädoyers im Prozess um eine Kinderpornografie-Plattform im Darknet gehalten worden. Lisa Gessner verfolgt den Prozess für uns und wie wir gehört haben, nächste Woche wird dann also das Urteil erwartet. Die hessischen Sparkassen versorgen gerade auch auf dem Land Menschen mit Finanzdienstleistungen. Sie ermöglichen Geld anzulegen oder vergeben Kredite an Unternehmen aus der Region. Ihre Träger und faktischen Eigentümer, das sind in der Regel die Kommunen. Und denen gegenüber seien sie verpflichtet, findet der hessische Rechnungshof und übt gleichzeitig scharfe Kritik. Es geht um die Gewinne der Sparkassen und deren Verwendung. Ursula Mayer.
Zufriedenheit ist zu spüren beim Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen. Der Präsident Gerhard Granke präsentiert die Zahlen für das abgelaufene Jahr. Das war für viele Banken angesichts der niedrigen Zinsen schwierig. Auch für die Sparkassen in Hessen und Thüringen räumt Granke ein.
Bei der Ertragslage hat sich die Dauerniedrigzinsphase stärker als im Vorjahr auch wieder gespiegelt und trotzdem waren die Ergebnisse unserer Sparkassen auch im vergangenen Geschäftsjahr durchaus wieder auskömmlich.
266 Millionen Euro haben die Sparkassen im vergangenen Jahr verdient. Ein Drittel dieses Geldes müssen die Institute einbehalten, um finanziell für die Zukunft vorzusorgen. So steht es im hessischen Sparkassengesetz. Dann aber sollten sie sich spendabel zeigen gegenüber ihren Trägern, den Kommunen, findet der Direktor des hessischen Rechnungshofes Ulrich Keilmann.
Wenn es der Sparkasse gut geht und den Kommunen geht es schlecht, sehen wir schon eine solidarische Pflicht, dass die Sparkassen einen Teil ihres Überschusses auch an die kommunalen Träger abgeben.
Denn auch die würden den Sparkassen in einer Notlage zur Seite stehen. Deshalb sollten sie auch von deren Gewinnen profitieren. Manches Geldhaus ist laut Rechnungshof geradezu vorbildlich. Zum Beispiel die Sparkasse Kassel. Da flossen immerhin 6 Millionen an die Stadt und den Landkreis, berichtet Keilmann.
Wir finden, das Beispiel von Kassel sollte Schule machen, weil hier fast 2/3 des Jahresüberschusses an die Kommunen ausgezahlt werden und die Kommunen im Schutzschirm waren und insofern auch eine Bedürftigkeit dann sicherlich auch vorliegt.
Doch bedürftig oder nicht, die meisten kommunalen Träger gingen bislang leer aus. Denn blickt man auf die jüngsten Zahlen von 2017, hat von 33 hessischen Sparkassen die Mehrheit ihren Gewinn für sich behalten. Insgesamt 19 Geldhäuser geizten. Zu Recht findet man beim Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen. Präsident Gerhard Granke weist die Kritik des Rechnungshofes zurück. Man werde den Geldhäusern auch in Zukunft raten, sparsam zu bleiben, sagt er.
Wenn Sie sehen, welche regulatorischen Anforderungen auf die Häuser kommen, wo wir Puffer aufbauen müssen, wo wir Eigenkapital erhöhen müssen, plädiere ich nach wie vor dafür, sozusagen eine extremst zurückhaltende Ausschüttungspolitik zu machen.
Doch mittlerweile kommen die Sparkassen auf eine Kernkapitalquote von 19%. Das ist deutlich mehr, als die Aufseher fordern, sagt der Frankfurter Finanzprofessor Ralf Jasny.
Und deswegen ist es überhaupt kein Problem, Gewinne zu einem angemessenen Teil auszuschütten. Und die Effekte, die entstehen durch die Nichtausschüttung, sind eben dann Grundsteuern, Erhöhung der Müllgebühren oder andere Finanzierungsmöglichkeiten, die die Kommunen suchen müssen. Und das finde ich ein Unding.
Der Hessische Rechnungshof kritisiert die Sparkassen, sie sollten bitte mehr von ihren Gewinnen abgeben an die Kommunen. Der Sparkassen- und Giroverband Hessen und Thüringen hatte jetzt seine Zahlen vorgelegt. Ursula Meyer hat berichtet. Es ist ein furchtbares Unglück gewesen. Ein 12 Jahre altes Mädchen stirbt nach einem Sturz im Kletterpark am Hohe Rootskopf. Das Kind war von einem sogenannten Freefall Tower gesprungen, dabei dann vom Rand eines Luftkissens abgeprallt und vermutlich mit dem Kopf gegen einen Felsbrocken geschlagen. Wäre dieser Unfall vermeidbar gewesen und wer trägt die Schuld? Das zu klären ist Aufgabe des Gießener Landgerichts und das hat jetzt sein Urteil gefällt. Die beiden Angeklagten sind überraschend freigesprochen worden, ein 42 und ein 44 Jahre alter Mann, die Betreiber des Kletterparks. Sie waren wegen fahrlässiger Tötung angeklagt gewesen. Klaus Pradella hat den Prozess für uns beobachtet und wir haben ihn gefragt, wie denn das Gericht diesen Freispruch begründet hat.
Ja, der vorsitzende Richter hat den beiden Angeklagten zwar viele Fehler vorgeworfen, sie hätten unbedacht und nachlässig gehandelt und sich auch nicht über die Gefährlichkeit dieses Sprungturms informiert, aber man könne ihnen eben nicht nachweisen, dass der Tod des Mädchens durch diese Fehler verursacht worden sei. Daher hätten die beiden Männer aus Butzbach zwar Verantwortung, sie könnten aber nicht bestraft werden und das liegt auch an der, muss man sagen, miserablen Spurensicherung. Das ist hier bei der Beweisaufnahme zutage gekommen, damals vor 3,5 Jahren nämlich. Es war gerade mal ein Polizeibeamter mit diesem Fall betraut, aber der war hoffnungslos überfordert und all dies, so sagte der vorsitzende Richter eben, sorge eben für einen bitteren Beigeschmack.
Wie haben denn die Angeklagten und wie hat die betroffene Familie reagiert?
Also es gab weder vom Angeklagten noch vom Vater des Mädchens als Nebenkläger sichtbare Reaktionen. Das liegt sicherlich auch daran, dass nach den Plädoyers alle von einem Freispruch ausgegangen waren, denn ja sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft haben einen Freispruch für diese Männer beantragt. Die wollten sich angesichts des tragischen Falles dann aber nicht äußern und ob die Familie des Mädchens in die Revision gehen wird, das ist auch noch nicht klar. Die Nebenklage hatte ja eine Verurteilung beantragt.
Was bedeutet das alles jetzt unterm Strich? Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass überhaupt noch ein Schuldiger zur Rechenschaft gezogen werden kann?
Das ist die große Frage. Die Staatsanwaltschaft will jetzt jedenfalls prüfen, ob das österreichische Unternehmen, das diesen Freefall Tower entwickelt hat und dessen Mitarbeiter die Anlage ja auch am Hohe Rootskopf aufgebaut haben, ob die eben zur Verantwortung gezogen werden kann. Gegen die Firma bzw. die Mitarbeiter läuft ja auch bereits ein Ermittlungsverfahren. Aber wenn man die heutige Erklärung des Gerichts sieht, dass es nur ganz wenige Spuren gibt, wegen eben dieser mangelhaften Beweisaufnahme, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand anderem eine Schuld nachzuweisen ist. Das heißt, es könnte tatsächlich ein tragisches Unglück ohne einen wirklich Schuldigen bleiben. Und das ist dann besonders für die Familie natürlich bitter. Zumindest hat der Prozess aber eines hervorgebracht. Es braucht nämlich dringend Regeln für den Aufbau solcher Sprungtürme. Da gibt es bisher überhaupt keine gesetzlichen Vorgaben.
Nach dem Tod einer 12-Jährigen vor 3,5 Jahren hat das Gießener Landgericht die Betreiber des Kletterparks am Hohe Rootskopf also freigesprochen. Informationen waren das von Klaus Pradella. Und das war der Tag in Hessen mit Ricardo Mastrocola.